Sag mal, hast du deine Tage oder was?
So eine Rabenmutter. Die muss sich schon entscheiden. Kinder oder Karriere. Beides geht einfach nicht.
Du solltest echt mal auf deine Figur achten.
Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken. Die neue Sendereihe auf LoRa München. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychosoziale und physische Resilienz von weiblich gelesenen Menschen stärken. An dieser Folge beteiligt hat sich Finn Wiens und am Mikrofon begrüßt sie Tabea Potschka, die sie heute durch die Sendung begleiten wird. Wir widmen uns einem Thema, das leider immer noch die grausame Realität in Deutschland ist. Der Bedarf an Schutzräumen für weiblich gelesene Personen ist enorm hoch. Denn Gewalt an Frauen und Mädchen ist hierzulande keine Seltenheit, sondern nach wie vor trauriger Alltag. Laut des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hat in Deutschland bereits jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erlebt. Die meisten Vorfälle finden innerhalb der eigenen vier Wände statt. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft und das Sicherheitsgefühl von immerhin der Hälfte der Menschen, die hier leben? Wo können sich weiblich gelesene Menschen, non-binäre und Transfrauen frei von Sexualisierungen austauschen, Sport machen, sich offen ausleben? Und wohin, wenn in den eigenen vier Wänden tagtäglich Grenzen überschritten werden? Wir sind in München auf die Suche gegangen und haben die unterschiedlichsten Angebote entdeckt, in denen weiblich gelesene Personen einen geschützten Raum finden. Denn wie Dota, eine deutsche Liedermacherin und Musikproduzentin, es gut auf den Punkt bringt, jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Diese Frage hat sich auch die Gründerin von Horizont e.V. gestellt, als sie schockiert feststellen musste, dass in einer reichen Stadt wie München zahlreiche Kinder keinen festen Wohnsitz haben, ihre Mütter oft von Gewalt und struktureller Benachteiligung betroffen sind und sich unsichtbar am Rande der Gesellschaft bewegen. Hören Sie dazu ein Gespräch mit Nicole Winz von der Initiative für wohnungslose Mütter und ihre Kinder Horizont e.V.
Die Schauspielerin Jutta Speidel, die ja deutschlandweit bekannt ist, hat schon in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, einmal durch einen Artikel im BIS, die es damals schon gab, das ist ja diese Zeitung für Menschen in sozialen Schwierigkeiten, einen Artikel gelesen darüber, dass es obdachlose Kinder in München gibt. Und parallel hat sie dann auch mal bei einem Filmdreh in eine Pension geguckt. Die sind da irgendwie eher durch Zufall hingekommen. Ihr Schminkmobil war kaputt und dann sind sie in Schwabing in eine Pension gekommen, wo sie quasi übergangsmäßig dann diesen Dreh vorbereitet haben. Und da waren wohnungslose Kinder und Mütter untergebracht. Und das unter so schlechten Verhältnissen, dass Jutta Speidel total geschockt war und das irgendwie nicht verstehen konnte, dass in einer doch wohlhabenden Stadt sowas überhaupt passiert. Und dann hat sie begonnen zu recherchieren, was es in München, auch in anderen Städten in Deutschland, für Betreuungs- und Unterkunftsmöglichkeiten gibt für wohnungslose Kinder zusammen mit den Müttern und hat festgestellt, dass da eigentlich kaum was da ist, was adäquat ist. Und nach diesen langen Recherchen hat sie sich dann mit Freundinnen und ihrer Mutter zusammengetan und 1997 den Verein Horizont gegründet, weil sie einfach in ihrer eigenen Stadt das anpacken wollte, das Problem, und gesagt hat, so, ich möchte denen ein sicheres Zuhause geben und die so betreuen, dass sie es schaffen, sich sicher zu fühlen, zur Ruhe zu kommen und einfach nochmal von vorne anzufangen. Wichtig war ihr dabei auch und ist ihr auch heute noch und uns allen auch im Verein, dass wir auch auf diesen Missstand aufmerksam machen wollen, dass es in unserer Stadt München wohnungslose Kinder gibt. Und das sind relativ viele. Also die aktuellen Zahlen sagen, dass es mehr als 3000 Kinder gibt, die keinen festen Wohnsitz in München haben.
Was meinst du, woran könnte das liegen?
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Also es ist so, dass es eine sogenannte verdeckte Wohnungslosigkeit oft bei Frauen gibt. Die versuchen sehr, sehr lange erstmal noch bei Freunden oder bei Verwandten unterzukommen, wenn sie wohnungslos geworden sind, und versuchen das so lange wie möglich einfach versteckt zu halten, dass sie kein eigenes Zuhause mehr haben, und gehen dann erst zum Wohnungsamt, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Und dann ist es so, dass sie meist in diese Unterkünfte, die es in der Stadt München gibt, das sind Pensionen oder verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten, dass sie dort dann Zuflucht finden. Aber diese Unterkünfte sind oft nicht so gut geeignet, gerade nicht für Kinder. Das sind Mehrbettzimmer, es gibt keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, und auch keine Räume, die wirklich kindgerecht sind. Und dazu muss man sagen, dass Wohnungslosigkeit bei Müttern mit Kindern oft verursacht wurde durch Gewalt, die sie erlebt haben, durch häusliche Gewalt. Und das bedeutet, dass diese Mamas und diese Kinder natürlich auch eine ganz besondere Betreuung benötigen und eben wirklich Schutzräume, in denen sie sich erstmal zurückziehen können und sich sicher fühlen. Das ist was ganz Wesentliches. Und davon gibt es ja einfach noch zu wenig in der Stadt.
Wie gelangen denn Schutz bzw. hilfebedürftige Mütter und ihre Kinder zu euch?
Es ist so, dass wir sehr eng mit dem Amt für Wohnen und Migration zusammenarbeiten und die uns die Mütter quasi vermitteln, die sich dort wohnungslos gemeldet haben. Manchmal kommen die aber auch zum Beispiel aus dem Frauenobdach Kahle 51 oder auch von der Bahnhofsmission. So kommen die Mütter zu uns. Also es kann natürlich auch mal passieren, dass die wirklich bei uns vor der Tür stehen. Wir haben ja zwei Häuser. Das eine davon ist ein Schutzhaus. Und das kann schon mal passieren, dass dann eine Mutter plötzlich vor der Tür steht mit ihren Kindern und nicht mehr weiß, wohin. Und dafür haben wir zwei Notzimmer in diesem Schutzhaus. Und da können die Mamas dann erstmal für die ersten Tage bleiben, bis wir alles geklärt haben und geschaut haben, okay, wie kann es weitergehen? Können die bei uns bleiben im Haus? Haben wir ein Apartment frei? Oder vermitteln wir sie weiter in eine andere Unterkunft?
Wie viele Menschen wohnen denn derzeit im Schutz- und im Horizonthaus Domagpark?
Also im Schutzhaus leben insgesamt immer circa 80 Menschen. Also Mütter mit den Kindern. Wir haben da 24 Wohnungen und ja, da gibt es eben Mütter mit ein bis teilweise drei Kindern. Und im Haus Domagpark leben so circa 180 Personen. Das ist ja eine Ergänzung zu unserem Schutzhaus. Es ist so, dass die Menschen dort, also Mütter und Kinder, die zum Beispiel aus dem Schutzhaus rübergezogen sind, oder auch andere Mütter und Kinder, die von der Stadt München vermittelt werden, und die haben dann dort einen dauerhaften Wohnraum. Also die haben einen richtigen Mietvertrag, das sind geförderte Wohnungen, und dort bleiben sie dauerhaft. Und was wir in diesem Haus auch noch haben als Ergänzung, ist eine soziokulturelle Einrichtung. Es ist uns ganz wichtig, dass wir nicht nur das Wohnen begleiten, sondern dass wir auch schaffen, die Mamas und die Kinder vor allem zu integrieren und ihnen ganz viel Bildungsmöglichkeiten zu geben, damit sie wirklich eine Chance haben auf ein selbstbestimmtes Leben. Das heißt, im Haus Domagpark gibt es einen Bildungsbereich mit Hausaufgabenbetreuung. Wir haben eine Kita, wir haben sehr gut ausgestattete Werkstätten, damit die Kinder und auch die Erwachsenen sich auch kreativ und handwerklich betätigen können. Und wir haben auch ein Theater. Und in diesem Theater sind natürlich immer wieder auch Projekte angeboten, die auch wirklich sich an die Kinder und Jugendlichen richten, zum Beispiel bei uns im Haus oder an die Mütter. Gleichzeitig agieren wir damit auch in die Nachbarschaft raus, denn wir möchten gerne die Menschen vernetzen. Also im Domagpark gibt es ja verschiedenste Wohnformen, und uns ist es ganz wichtig, dass wir es schaffen, einfach ja die Nachbarn zusammenzubringen, auch mit unseren Bewohnern im Haus Domagpark.
Du hast gerade erwähnt, dass im Horizonthaus Domagpark die Menschen dauerhaft bleiben können. Wie lange bleiben die Familien denn durchschnittlich bei euch im Schutzhaus?
Da ist es so, dass man so mit 1,5 bis 2 Jahren rechnen muss. Es gibt Familien, die brauchen manchmal auch etwas mehr Zeit. Und manchmal ist es einfach auch wahnsinnig schwer, eine Wohnung zu finden, ne? Also dauerhaften Wohnraum für die Mütter. Und dann bleiben die so lange bei uns, bis was gefunden ist. Aber so die durchschnittliche Verweildauer bei uns sind 1,5 Jahre.
Welche Regelungen wurden denn zum Schutz der Menschen im Schutzhaus getroffen? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben eine Pforte, die 24 Stunden betreut wird. Und an der Pforte sitzen auch immer Mitarbeitende, die einen pädagogischen Background haben. Das heißt, die auch immer zu jeder Zeit ansprechbar sind für unsere Mütter und Kinder, wenn es wirklich eine akute Krisensituation gibt, auch nachts oder am Wochenende, dann ist dort immer eine Ansprechperson. Und an dieser Pforte kommt man eben nicht einfach so vorbei. Also die ist bewacht, und das stellt sicher, dass die Frauen und die Kinder sich wirklich bei uns sicher fühlen.
Welche Ziele verfolgt ihr denn dementsprechend auch im Verein?
Also unser Ziel ist, dass wir es wirklich gemeinsam mit den Müttern und Kindern schaffen, erstmal die Situation zu betrachten. Aus welcher Problemlage kommen sie heraus? Viele von den Familien sind traumatisiert. Und dann versuchen wir erstmal ganz behutsam ins Gespräch zu kommen. Es ist so, dass wir dort ein Bezugspädagoginnenkonzept haben. Also jede Familie hat eine eigene Bezugspädagogin oder auch einen Bezugspädagogen. Und dann wird eben je nach Zustand der Familie Schritt für Schritt versucht, ins Gespräch zu kommen, zu schauen, was passiert ist, welche Ressourcen sind da. Und dann wird eben gemeinsam wirklich initiativ auch mit den Müttern versucht, zu schauen, okay, was ist möglich? Ist es machbar, zum Beispiel beruflich erste Schritte zu gehen? Dann haben wir parallel eine Kunsttherapie, in der wir auch Mütter und Kinder in verschiedenen Settings die Möglichkeit und den Raum geben, eben ihre Erlebnisse zu verarbeiten und auch zu artikulieren eben auf eine andere Art und Weise. Und so gibt es verschiedenste Bausteine, die dazu führen sollen, dass die Mamas und Kinder so gestärkt sind, dass sie ihr Leben wirklich selber in die Hand nehmen können. Also es geht darum, sie im Grunde ja eine Wohnfähigkeit mit ihnen gemeinsam herzustellen, dass sie einfach einen Haushalt führen können. Und ganz wichtig ist uns auch, die Beziehungen zwischen den Müttern und Kindern zu stärken. Also da geht es ganz oft um Erziehungsfragen und darum, auch Bindungsstörungen möglichst aufzubrechen und mit den Müttern gemeinsam zu schaffen, dass sie als Familie gestärkt rausgehen aus der Zeit, die sie im Schutzhaus verbracht haben. Und dann ist natürlich klar, eine richtige berufliche Beratung ist auch dabei und Begleitung zu Ämtern. Manchmal gibt es auch ja Rechtsstreitigkeiten, da begleiten wir die Familien auch. Also wir stärken sie in vielerlei Hinsicht und das Ziel ist eben, dass sie es schaffen, wirklich von vorne anzufangen. Wir nehmen sie erstmal sehr, sehr ernst mit allem, was sie erlebt haben, mit all ihren Ängsten und lernen gemeinsam mit ihnen, dass sie Rechte haben, weil das ist das, was die meisten, wenn sie zu uns kommen, nicht spüren und auch nicht glauben, dass sie Rechte haben. Ne? Rechte auf Gewaltfreiheit, Rechte auf eigene Entscheidungen und auf, ja, auf ein sicheres Leben mit ihren Kindern. Und ja, wir möchten ihnen eben auch die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind, dass sie was dazu beitragen können, dass sie dazugehören und dass Frauen eben auch eine Kraft entwickeln dürfen und können. Was mir noch wichtig wäre, ist, dass möglichst viele Menschen in unserer Stadt davon wissen, dass da am Rand der Gesellschaft viele Kinder leben, die eigentlich zu unserer Gesellschaft dazugehören sollten und dass wir alle gemeinsam versuchen, über das Thema zu sprechen und eine Sensibilität dafür zu bekommen, dass wir in unserer Stadt, die so reich ist, doch ja, viele Kinder haben, die eben kein Zuhause haben.
Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr noch ein drittes Haus im Begriff seid aufzubauen. Mhm. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen.
Ja, gerne. Also wir haben ein Grundstück geerbt. Wir haben auch eine Stiftung. Also es gibt unseren Verein und es gibt auch eine Stiftung, die heißt Horizont Jutta Speiden Stiftung. Und die sichert quasi nachhaltig unser gesamtes Engagement. Und diese Stiftung hat ein Grundstück geerbt im Münchner Westen. Und dort werden wir ein weiteres Schutzhaus bauen, weil der Bedarf ist einfach immer noch sehr groß für eben Schutzräume in unserer Stadt. Für Frauen mit Kindern. Und dieses Schutzhaus werden wir ergänzen durch ein Gesundheits- und Therapiezentrum, weil wir durch unsere Arbeit in den vergangenen über 25 Jahren einfach erleben, dass vor allem auch Fluchterfahrungen und eben auch häusliche Gewalt oftmals zu Traumatisierungen führen. Und wir möchten da einfach niedrigschwellig ansetzen und den Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst auf einfache Weise adäquate Hilfe anbieten. Dort wird es Therapieangebote geben und Beratung rund um das Thema Gesundheit, physische und psychische Gesundheit.
Wir kritisieren gesellschaftliche Missstände, korrupte Politiker und ignorante Unternehmen. Lora München braucht die Kritik seiner Hörer. Schreiben Sie uns an kritik@lora924.de.
Ein weiteres Frauenprojekt, das wir Ihnen im Zusammenhang mit geschützten Räumen in München gern vorstellen würden, ist CIAF e.V. Ein Verein, der 1985 aus einer Selbsthilfeinitiative heraus entstanden ist. Unser Redakteur Finn Wiens sprach deshalb mit Susanne Otter, Sozialpädagogin und systemische Therapeutin, die als Fachbereichsleiterin im Bereich Beratung bei CIAF e.V. tätig ist.
CIAF e.V. ist ein Trägerverein für Frauenprojekte und seit fast 40 Jahren arbeiten wir sozial, integrativ, aktiv für Frauen. Im Auftrag des Stadtjugendamtes bieten wir Beratung für Frauen, Veranstaltungen für alleinerziehende Frauen mit Kindern mit und ohne Behinderung, Angebote zur Vernetzung im Café Glanz und Eltern-Kind-Angebote. Dann im Auftrag des Jobcenter Münchens unterhalten wir, wie schon gesagt, dieses Beschäftigungsprojekt für Frauen, die schon lange arbeitslos sind. Und im Auftrag einer Stiftung und in Kooperation mit einer Münchner Wohnbaugenossenschaft ist unser neuestes und jüngstes Projekt, gibt es genossenschaftliches Wohnen für alleinerziehende Frauen in Neufreimann.
Sie haben ja jetzt auch schon das Café Glanz angesprochen. Das Café, das in München-Haidhausen ist, ist beschrieben als Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten und Angebote des Vereins SIAF. Was ist das Café Glanz und an wen richten sich die Angebote?
Das stimmt. Unser Café Glanz ist Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten bei uns. Hier sitzen von Dienstag bis Freitag Frauen beim Mittagessen oder Kaffee und Kuchen. Manche nutzen das Café als Warteraum für ihre anstehende Beratung. Oder Frauen treffen sich mit Freundinnen, Mütter kommen mit ihren Kindern zu unserem offenen Kinderzimmer oder bleiben nach einem Eltern-Kind-Kurs zum Mittagessen bei uns. Und auch viele ältere Frauen aus dem Stadtteil essen hier zu Mittag. Die Preise bei uns für Speisen und Getränke sind günstig. Man muss jedoch auch sagen, es gibt keinen Verzehrzwang bei uns. Man kann sich einfach auch so bei uns aufhalten, sich bei uns zum Beispiel auch einen Laptop ausleihen und im Internet surfen oder recherchieren. Und dieses gastronomische Angebot wird von unseren festangestellten Hauswirtschafterinnen gemeinsam mit 7 Teilnehmerinnen aus unserem Beschäftigungsprojekt gekocht, gebacken und serviert. Am Wochenende finden in unserem Café verschiedene Veranstaltungen statt, zum Beispiel Gruppenangebote für alleinerziehende Frauen. Wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich IT-Sprechstunde, wo Frauen Fragen zu technischen Geräten stellen können, die auch mitbringen können. Es gibt Vernissagen und außerhalb unserer Öffnungszeiten können externe Gruppen und auch Privatpersonen unser Café mieten und dadurch haben wir hier verschiedene Selbsthilfegruppen, Kindergeburtstage und andere Familienfeiern im Haus.
Sie hatten vorhin kurz gesagt, dass es eine Eltern-Kind-Gruppe gibt. Sind dann manchmal auch Menschen im Café, die keine Frauen sind?
Selten. Es sind tatsächlich ab und an auch Väter, die dieses Angebot nutzen können im Café. Sonst wird unser Café ausschließlich von Frauen genutzt.
Was sind denn Dinge, die Sie unternehmen, damit Sie eben so einen sicheren bzw. sichereren Raum für Frauen anbieten können?
Unsere Treffpunktleitung und auch unser Hauswirtschaftsteam sind zu den Kaffeeöffnungszeiten immer im Café und schaffen dort eine sehr offene, willkommen heißende Atmosphäre für alle Frauen, egal wo sie herkommen und auch in welcher Lebenssituation sie sich gerade befinden. Und es gibt bei uns ein klares Regelwerk zum Umgang mit Störungen, das alle MitarbeiterInnen kennen und im Bedarfsfall auch nutzen können. Es ist wirklich auch, dass wir, wenn auch ein grenzüberschreitendes Verhalten nicht abgestellt wird, ein Hausverbot ausgesprochen wird. Und weil wir gerade auch von den Vätern gesprochen haben, also wir sensibilisieren Väter, die eben gelegentlich Angebote aus dem Eltern-Kind-Bereich nutzen und das Café ebenfalls nutzen dürfen für diese Thematik, dass wir hier ein Schutzraum für Frauen sind.
Sie bieten zusätzlich auch Beratungen bzw. andere Hilfestellungen an. Bei was für Problemen oder Schwierigkeiten und Fragen können sich denn Frauen an Sie auf e.V. wenden?
Also unsere Beratungen können Frauen, die mit Kindern oder in Beziehung leben, nutzen. Und da bieten wir eine Begleitung in folgenden Themenbereichen. Der erste nennen wir jetzt mal so besondere Lebenslagen. Da beraten wir zur finanziellen Existenzsicherung, zum Thema Trennung und Scheidung, zu Krisensituationen und auch zur Pflege von Angehörigen. Der zweite Themenbereich ist der Themenkomplex Elternsein. Hier geht es natürlich um Fragen zur kindlichen Entwicklung und zum Elternsein, zu Erziehungsfragen, Leben mit einem Kind mit Behinderung oder auch Umgangsfragen nach Trennung und Scheidung. Ein weiteres Themenfeld ist das Thema Arbeit. Hier begleiten wir bei Wiedereinstieg in den Beruf und bieten auch ein berufliches Coaching an. Und wir haben Rechtsanwältinnen, die hier Kurzberatungen anbieten im Familien-, im Arbeitsrecht und im Sozialrecht. Und wir vermitteln auch Mediationen, wenn es um familienrechtliche Fragen geht. Und zu den Beratungen müssen die Frauen sich an unsere Geschäftsstelle wenden und dort einen Termin vereinbaren. Und wir beraten tatsächlich auch nur Frauen. Wir beraten auch keine Paare.
CFFV berät ausschließlich Frauen, denn obwohl ihnen eigene Erfahrungswerte zum Thema Schutzbedürftigkeit in den meisten Fällen fehlen dürften, haben männlich gelesene Personen oft viel zu dem Thema beizutragen. Gerade männlich gelesene Personen aus dem rechten Lager entziehen sich vehement der eigenen Verantwortung, die auch sie für die Gewaltverbrechen und Grenzüberschreitungen haben, die hier tagtäglich an Frauen und Mädchen verübt werden, indem sie propagieren, Gewalt an Frauen sei ein Problem anderer ethnischer Gruppen und die Tatsachen damit verschleiern. Darum Vielfalt und somit unsere Einzigartigkeit gebührend zu feiern, geht es im queerfeministischen Buchladen Glitch. Freuen Sie sich auf Einblicke in das Buchladenkollektiv von Anna, die mit unserem Redakteur Finn Wiens gesprochen hat.
Glitch ist ein queerfeministischer Buchladen in München, relativ zentral gelegen im Univiertel. Besonders am Glitch ist, dass wir uns kollektiv organisieren. Das heißt, alle Menschen, die dort mitmachen, machen das ehrenamtlich, haben auch noch ein anderes Leben neben Glitch. Und der Buchladenbetrieb, aber auch alles drumherum, wird eben von uns organisiert. Und was uns eben neben dem Kollektiven in der Struktur besonders macht, ist unser Schwerpunkt. Also Queerfeminismus ist sozusagen der Fokus, mit dem wir unser Sortiment bestücken und das wir quasi so als grobe Richtlinie nutzen, wie wir unsere Bücherauswahl gestalten wollen. Wir sind sozusagen die Nachfolgebuchhandlung des Lillemoors. Des Lillemoors ist Deutschlands erste Frauenbuchhandlung gewesen und die gab es ganz lange an diesem Standort unter anderem. Und die sind eben letztes Jahr 2023 gerade in Ruhestand gegangen. Und dann war die Frage, gibt es Menschen, die weiterhin einen Buchladen dort betreiben wollen und vielleicht auch weiterhin einen feministischen Buchladen. Und dann haben sich eben vier Personen aus dem GIEG, weißt du, die Initiative aufgebracht haben und auch das Startkapital gefunden, die gesagt haben, hey, wir würden gerne weiterhin so einen zentral sichtbaren Ort für Feminismus erhalten in der Stadtgesellschaft. Und wir wollen es aber ein bisschen anders machen. Wir wollen uns als Kollektiv organisieren. Wir wollen uns vielleicht auch mit dem Fokus weiterentwickeln, mehr Richtung Queerfeminismus. Und genau, seitdem gibt es uns jetzt und wir probieren rum. Neben dem, dass wir natürlich schon erstmal Buchladen sind, ist uns aber auch noch wichtig, dass wir einfach auch nicht nett jetzt mal Begegnungsort sein wollen, also gerade in der Stadt wie München, wo das Leben teuer ist, wo es auch oft schwierig ist, einfach Räume in der Stadt zu finden, an denen man einfach sein kann, soll es eben auch ein Raum sein, in den ihr reinkommen könnt, bisschen Wohnzimmerfeeling, ihr dürft auch blättern und nichts kaufen, es gibt Getränke auf Spendenbasis, man kann auch anfragen, ob man den Raum für eine Initiative irgendwie nutzen kann. Wir finden die Idee eigentlich eben auch schön, dass es auch zu den Themen dann auch der Ort sein kann, wo man vielleicht auch Diskussionen führt und wo wir natürlich auch neben Buchladen Veranstaltungen organisieren oder eben auch Gruppen auf uns zukommen und sagen, wir würden gern euren Raum nutzen, um Veranstaltungen zu organisieren.
Auf eurer Website kann man lesen, dass das Glitch-Kollektiv aus über 30 Personen besteht, die eben gemeinsam, wie du geschildert hast, euren Buchladen betreiben. Wie funktioniert das?
Wir sind ein Kollektiv, wir können mal gar nicht ganz genau sagen, wie viele Leute wir da sind, bestimmt aber über 30. Also das Kollektiv stellt sozusagen erstmal das große Plenum, das schon so die grundentscheidungsgebende Struktur ist. Aber weil wir natürlich nicht alles im großen Plenum organisieren und gestalten können, haben wir uns in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt. Also ich zum Beispiel mache in der Buchladen AG mit. Das ist die Gruppe, die sich so drum kümmert, eben die Schichten im Laden zu besetzen, den Laden zu bespielen, das Sortiment zu gestalten, genau, aber auch so organisatorisches rund um den Laden zu machen. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel um Veranstaltungen kümmern, die sich aber auch allgemein um organisatorische Aspekte kümmern, die sich um Social Media kümmern und ganz viele weitere.
Genau, in diesen Arbeitsgruppen treffen wir uns relativ häufig und im großen Plenum treffen wir uns so einmal im Monat. Und wir versuchen halt schon aber auch sicherzustellen, dass jetzt zum Beispiel gerade bei der Buchladen AG, die natürlich schon viel mit dem Sortiment arbeitet, wir aber trotzdem immer noch darauf achten, dass alle Menschen auch irgendwie einbringen können, was wäre ihnen wichtig, dass im Laden steht, was wäre ihnen vielleicht auch wichtig, dass nicht im Laden steht und dass wir so auch die wichtigen Punkte auch immer wieder im großen Plenum besprechen können.
Du hast das Sortiment angesprochen. Wenn ich zu euch in den Laden komme, was für eine Art von Sortiment finde ich oder was finde ich bewusst auch nicht?
Ja, genau. Also muss man vielleicht nochmal kurz so den Einschub machen. Also unser Laden ist jetzt nicht super groß und die Bücher, die wir im Laden haben, sind auch alle, die wir gerade da haben. Also wir haben nicht noch ein zusätzliches Lager, weshalb wir schon immer gut auch gucken, dass wir eben wirklich Bücher haben, die unserem Schwerpunktthema Queerfeminismus und das sozusagen in ganz groß auf die Gesellschaft gedacht abdecken. Und es gibt sicherlich darüber hinaus auch viele andere gute Bücher, die wir vielleicht halt aber nicht im Laden haben, weil wir einfach sagen, die stehen in anderen Buchläden eh schon und wir wollen uns da einfach fokussieren. Und deshalb ist uns wichtig einfach sowohl, also wir haben eine breite Rubrik, wir haben eine große Belletristikabteilung, also Romane zum Beispiel, dann haben wir aber auch sehr viel verschiedene Sachbücher. Wir haben aber auch eine Jugend- und Kinderbuchabteilung, eine Graphic Novels, Magazine und auch sowohl Sachbuch als auch Belletristik in englischer Sprache. Da ist es uns einfach wichtig, vor allem auch marginalisierten Gruppen, also neben Frauen eben auch queeren Menschen, Transmenschen, Non-Binary Menschen oder eben auch von Rassismus betroffenen Menschen einfach hier auch Raum zu bieten und diese Lebensrealitäten und Erfahrungen auch in den verschiedenen Genres abzubilden.
Habt ihr ein konkretes Konzept, wie Flinter und Frauen bei euch ein safer Space erfahren können? Oder wie funktioniert das?
Erstmal ist schon unser Anspruch, ein safer Space zu sein für Frauen und Flinters. Aber ich glaube, ich würde da gern auch gleich schon einschränkend sagen, das ist ein Anspruch und ein Prozess, von dem wir auch wissen, dass er irgendwo nie abgeschlossen ist. Also wir lernen da, wir werden da auch immer dazu lernen und wir sind da auch immer über Feedback dankbar. Und ich glaube, intern beginnt es einfach damit erstmal, sich so auch als Gruppe, als Kollektiv bewusst zu sein. Hey, also unsere Idee ist, wir wollen ein wirkliches Diskriminierungssein oder armen Raum, aber da braucht es auch viel Selbstreflexion, Eigenbildung dazu und dann muss man sich auch überlegen, wie kann man das in konkrete Praxen übertragen. Ich würde jetzt sagen, in unserem Buchladen ist schon mal die Sichtbarkeit einfach der Themen, die wir da haben, der queerfeministischen Themen, zum Beispiel so ein erster Punkt, der einfach ein safer Space kreiert, weil ich einfach reinkomme und weil ich werde einfach nicht nur Bücher zu den Themen in einer kleinen Ecke irgendwo hinten im Regal finden, sondern alle Bücher haben mehr oder weniger mit dem Thema zu tun, sei es, dass jetzt explizit die Themen verhandelt werden oder einfach nur DarstellerInnen, ProtagonistInnen einfach verschiedene Lebensrealitäten aufweisen. Also so würde ich sagen, ist diese Sichtbarkeit einfach der Literatur, der Themen schon mal ein erster Punkt. Und gleichzeitig kommt mit der Sichtbarkeit aber auch immer das Wissen darum, dass bei einigen Personen dann natürlich auch Konfliktpunkte oder kritische Diskurse gibt, die man im Blick behalten muss, wo wir im Kollektiv auch immer versuchen, dann auf diese Fälle zu gucken und auch Lösungen zu finden, sodass sich alle Menschen im Laden damit wohlfühlen. Deshalb würde ich auch sagen, für den Alltag im Buchladen ist es ganz wichtig, dass wir ja da immer unsere Menschen haben, die die Schichten besetzen und die haben schon so ein bisschen das Ziel auch, diesen Raum zu gestalten und auch zu halten, also da ansprechbar zu sein, die Atmosphäre entsprechend zu gestalten, die Leute zu begrüßen und auch irgendwie gleich dadurch irgendwie klar zu machen, hey, wenn irgendwas ist, wende dich an uns, wir sind dazu da, auch diesen Ort so zu gestalten und entsprechend aktiv zu werden, dass du dich hier wohlfühlst. Dann würde ich sagen, ist auch noch so ein wichtiger Punkt, dass man sich auch so ein bisschen überlegt, was könnten auch Themen sein, die Frauen, Flinter vielleicht auch mitbringen, konkrete Fragen, vielleicht auch irgendwie zu Anlaufstellen, Beratungsangeboten. Da haben wir uns eben auch überlegt, dass wir es gut finden, wenn wir im Laden auch einfach viel Infomaterial da haben und auch so ein Wissensschatz, quasi, dass wir einfach, wenn Leute auch kommen, wenn Leute vielleicht neu auch in München irgendwie aufschlagen, dass wir so ein bisschen sagen können, hey, in München gibt es die und die Initiativen, da könnt ihr euch hinwenden, hier findet ihr einfach auch weitere Unterstützung. Das finde ich einfach auch so ein wichtiger Aspekt zu diesem Wissenstransfer und genau mitzugestalten. Und generell sind wir da aber halt, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, immer auch irgendwie in einem Prozess und auf einem Weg. Deshalb ist uns auch immer wichtig zu betonen, wir wollen gerne auch Feedback von euch hören, wenn euch also Dinge auffallen. Gibt es eine Feedbackbox, kann man uns direkt im Laden ansprechen, kann man uns mailen. Da sind wir auch immer sehr dankbar, sodass wir uns auch einfach weiterentwickeln können. Und im Kollektiv sind wir gerade so dabei, unser Selbstverständnis und unser Awareness-Konzept zu verschriftlichen und festzuhalten. Und daraus heraus ergibt sich dann natürlich einfach auch der Anspruch an uns selber, dass wir auch feste Strukturen etablieren wollen, die sowohl intern im Kollektiv als auch vielleicht noch im Buchladen einfach auch für uns sicherstellen, dass wir da einfach immer wieder als marginalisierte Perspektiven mitdenken und einfach auf diesen Anspruch von Safer Spaces den gut nachkommen können.
Du hast ja schon angesprochen, dass das ein laufender Prozess ist, in dem ihr euch als Kollektiv ganz bewusst befindet. Was können jetzt andere Läden, natürlich im speziellen Buchläden, dafür tun, dass auch sie mehr Angebote für Frauen und Flinters schaffen und sie so vielleicht auch ein etwas sichererer Raum werden können?
Also ich glaube, dass erstmal tatsächlich so ein bisschen bei den Leuten, die diesen Laden betreiben und gestalten, anfängt, dass man sich erstmal fragt, okay, wenn wir da so eine Idee haben, wir möchten jetzt ein Raum sein, der ein Social Space vielleicht auch für Frauen und Flinters wird, was bedeutet das für uns? Was haben wir da selber für Vorstellungen? Was gibt's da auch für Konzepte? Was ist ein Safer Space? Also ich glaube, es beginnt viel so mit selber nachdenken über die eigenen Ideen und sich da auch vielleicht nochmal Input zu holen von anderen Initiativen oder eben in dem Fall Buchläden, wie die das machen. Dann, glaube ich, ist so der nächste Schritt, sich zu überlegen. Ich glaube, bei einem Buchladen ist schon ganz relevant, welche Dinge liegen an den Stellen auch wirklich aus, die einem halt einfach sofort auffallen, also im Schaufenster, in den Auslagsflächen. Und da, denke ich, ist einfach dann schon der wichtige Punkt, sich zu fragen, welche Lebensrealitäten und Perspektiven bilden wir eigentlich in unserem Sortiment ab? Sind es vielleicht einfach zum Großteil Perspektiven von beispielsweise weißen cis-hetero-Männern oder haben wir vielleicht hier schon auch ein breites Sortiment, aber wir haben einfach die Bücher noch nicht sichtbar genug ausgelegt. Also viel ist, glaube ich, schon auch so Ladengestaltung, dass man zum Beispiel auch irgendwie so eine Buchauslage, so einen Büchertisch im Laden auch immer wieder entsprechend dann auch mit den Themen bestückt, die man vielleicht als Fokus rücken will. Und dann, glaube ich, ist auch der nächste Punkt so, neben dem Sortiment und wie man das ausrichtet, dass man natürlich auch als Mensch, der im Laden steht, der für Fragen und Beratung irgendwie zuständig ist, sich auch ein bisschen entsprechend auskennen muss. Also, dass man sich vielleicht auch mal fragt, welche Bücher empfehle ich eigentlich häufig? Warum empfehle ich die? Gäbe es da vielleicht auch immer Alternativen, die einfach zum Beispiel Lebensrealitäten von Frauen, von Transpersonen einfach nochmal in den Fokus rücken, die ich genauso gut empfehlen könnte? Und genau, das glaube ich, wären so Ansatzpunkte, wo man schon ganz viel machen kann, ohne dass das jetzt unbedingt bedeutet, dass man seinen ganzen Laden umkrempeln muss, wo man sich einfach viel dabei anfangen kann, bei sich selber anzufangen und nochmal zu gucken.
Bei sich selbst anfangen, die Grenzen anderer wahren und die eigenen Grenzen schützen. Darum geht es auch in der folgenden musikalischen Einlage. Wir haben sie am Anfang dieser Sendung bereits zitiert. Hören Sie Grenzen von Dota.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Passend zu unserem Thema geschützte Räume in München heißt es in der letzten Strophe von Grenzen, dem Lied, das wir eben gehört haben. Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Projekt, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Denn zum Schutz der Grenzen zwischen den Menschen haben sich auf öffentlichen Veranstaltungen Awareness-Konzepte etabliert. Von Mirka Lotz vom Bündnis Save the Dance wollen wir wissen, worum es in der Awareness grundsätzlich geht und was es für ein gutes Awareness-Konzept alles braucht.
Also in Awareness tun wir uns um Betroffene kümmern, Also Menschen, denen etwas passiert ist, zum Beispiel Übergriffe, das kann sexualisierte Gewalt sein, das kann Rassismus sein, das kann Transfeindlichkeit sein. Es geht aber auch darum, einfach Ansprechbarkeiten zu schaffen, wenn zum Beispiel jemand sich nicht wohlfühlt, wenn es ihm nicht gut geht. Also generell einfach für Menschen da zu sein, wenn sie irgendwie Unterstützung brauchen und sich eben um sie zu kümmern, solidarisch mit ihnen zu arbeiten. Und das Ziel von Awareness ist eigentlich immer, dass wir die Leute wieder so weit unterstützt haben, dass die selbstständig Handlungen treffen können, dass sie sich so weit okay fühlen, dass sie quasi zum Beispiel nach Hause gehen können oder vielleicht auch weiter Spaß an dem Event haben können.
Kannst du uns beispielhaft einen Awareness-Fall schildern?
Also ganz klassisch, das sind Personen, die kommen, weil sich jemand zu nah an sie ranbewegt hat, sie angefasst hat, ungewollt, sie belästigt, verbal oder auch anderweitig. Das sind klassische Fälle. Oder dass sie irgendwas auch nur überhört haben, was zum Beispiel rassistisch war, wo sie einfach gesagt haben, sie fühlen sich jetzt hier nicht sicher oder sie fühlen sich unwohl oder sie möchten gerne, dass eben mit diesen Personen gesprochen wird oder auch, dass diese gewaltausübenden Personen aus dem Event entfernt werden, je nachdem. Das sind so ganz klassische Fälle. Manchmal kommen Leute auch, weil sie überarbeitet sind, weil sie generell überfordert sind mit Dingen, die in ihrem eigenen Leben passieren. Und dann ist man zum Beispiel ein Großevent und es ist sehr emotional, weil es sind auf einmal 60.000 Menschen mit einem. Man schläft zu wenig, man trinkt zu wenig, man isst zu wenig und man feiert sehr viel. Das macht dann auch so, dass die Emotionen hochkochen und die Leute brauchen zum Beispiel ganz oft einfach jemanden, der zuhört, mit dem sie einfach reden können, wo sie ihre Emotionen einfach kurz irgendwie rauslassen können und dann wieder so weit okay sind, dass sie eigentlich auch mit dem Rest des Events gut klarkommen.
Inwiefern wirkt sich das denn konkret auf die BesucherInnen von öffentlichen Veranstaltungen aus?
Also per se ist es so, dass es sich auf alle Anwesenden auswirkt. Also es ist auch ganz, ganz wichtig, dass Awareness ist nicht nur ein Angebot für Besuchende, sondern wirklich für alle, fürs Team, für alle Mitarbeitenden, für externe Leute etc. und für die Besuchenden. Und im Endeffekt geht es darum, wir haben ganz viele Orte, wo eben nur sehr, sehr bestimmte Gruppen hinkommen. Das sind in unserer Gesellschaft weiße Menschen, cisgeschlechtliche Menschen, hetero Menschen etc. Und wir wollen eigentlich, dass zum einen eben alle Personen möglichst an alle Orte gehen können und sich dort so sicher wie möglich diskriminierungsarm oder frei fühlen können, also wohlfühlen können. Und dass, wenn aber was passiert, was man einfach nicht ausschließen kann, dass dann jemand da ist, der sich eben kümmert und dass es dann eben auch gegebenenfalls Konsequenzen gibt für Menschen, die eben gewaltausübend sind.
Wie können Awareness-Konzepte denn konkret umgesetzt und integriert werden, eben auch auf Großveranstaltungen?
Also wichtig ist halt, dass man sich die Zeit nimmt und dass man auch sich klar ist, dass das auch Geld kostet, erstmal in der Konzeption als auch in der Umsetzung. Also gerade Großevents werden sehr, sehr schnell sehr unvorsichtig umgesetzt, würde ich jetzt behaupten. Und der erste Schritt ist zum Beispiel einfach auch eine Haltung zu entwickeln von der Organisation, dass die Organisation selber einen Workshop mit uns macht, dass wir sehr, sehr viele Fragen gemeinsam durchgehen und beantworten, dass wir wirklich alles ganz genau klären und auch sagen, wofür steht denn diese Organisation, wofür steht dieses Festival, dieses Event, was wollen sie sehen, was wollen sie nicht sehen, also ein Code of Conduct nennen wir das meistens. Kann aber auch anders sein. Das ist Verhaltensregeln, wie wir miteinander umgehen wollen vor Ort, egal ob das für Gäste oder für Mitarbeitende ist. Und aus denen heraus dann aber auch einen ganz klaren Handlungskatalog, was passiert, wenn etwas passiert, entwickeln. Inklusive Kommunikationsleitlinien, Handlungsleitlinien, das ist im Endeffekt analog wie ein Security-Konzept. Genauso muss man das oft angehen, mit genau demselben Ernsthaftigkeit und dem Wissen, dass es da um Menschenleben geht und dass da einfach auch wirklich Dinge passieren können, wenn man das sehr schlecht macht. Also wir sagen immer, eine schlechte Awareness ist schlimmer als keine Awareness. Weil wenn man das Gefühl hat, man würde unterstützt werden, kriegt dann aber noch negativ eins drauf, wo man eh schon so den Schritt gewagt hat, sich Hilfe zu holen, das macht Dinge noch schlimmer. Das heißt, man muss wirklich schauen, was kann man wirklich anbieten, was kann man wirklich umsetzen und was ist man auch willens zu tun. Ist man denn willens, den Headliner heimzuschicken? Ist man willens, die Festivalleitung heimzuschicken, wenn die problematisch ist? Ist man willens, die Tontechnikerinnen heimzuschicken und dann vielleicht kein Konzert veranstalten zu können? Ja, und das kostet ja auch Geld. Und das ist die Haltung, die dazu benötigt ist, um wirklich das richtig umsetzen zu können. Ich denke, ich und wir wünschen uns ganz stark, dass es ernster genommen wird, dass es nicht nur so gutmäßig gemacht wird. Und also es hilft halt nicht nur, das zu wollen, aber dann nicht wirklich zu gucken, wie kann man das sicher umsetzen. Welche Leute lädt man denn ein, in dem Awareness-Team zu arbeiten? Was für einen Wissensstand haben die? Ziehen überhaupt alle im Team mit oder habe ich da Blockaden drin? Was ist mit externen Mitarbeitenden? Die gehören ja quasi nicht zur Unternehmensstruktur, deswegen haben sie auch nicht dieselben, sage ich jetzt, ethischen oder anderen Leitlinien, die wir als Organisation zum Beispiel entwickelt haben. Wie gehe ich damit um? Also es muss einfach wirklich von Grund auf bedacht werden, wie komplex das ist und wie viel Arbeit das ist und dass die Leute lieber weniger anfangen und das ausbauen und das dann sich erhalten können, damit man auch ein Vertrauen aufbaut. Weil natürlich immer, wenn so große Events dann Awareness machen und es dann irgendwann zu einem Fehler, also nicht ein Fehler, das ist völlig falsch, also zu wirklich Missverhalten kommt oder schlechten Lösungen und schlechten Wegen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf alle Menschen, die mit Awareness arbeiten. Und da müssen wir gucken, dass wir eben Standards entwickeln, dass wir Zertifikate entwickeln, dass wir auch wissen, was heißt das eigentlich, wenn wir Awareness sagen. Das gibt es momentan noch nicht, dafür ist das einfach noch in dieser Form zu neu. Das hat sich über viele, viele Jahre entwickelt, aber es ist noch neu in der Art, wie wir es jetzt praktizieren. Ja, und dann brauchen wir gesetzliche Vorgaben. Wie können wir überhaupt Awareness in Verträge integrieren? Das ist ja auch nicht so einfach in Deutschland. Und Geld wird es definitiv auch brauchen, weil es kostet halt einfach Geld, die Leute auszubilden. Es kostet Geld, Leute zu haben, die wirklich intersektional sich mit vielen Formen von Diskriminierung auskennen. Solche Sachen werden definitiv jetzt als nächstes anstehen. Und da sind wir auch in einem Bundesverband und auch international schon am Arbeiten, am Austauschen und ja. Nicht, dass wir da die nächsten Jahren viele Fortschritte machen wollen. Natürlich über jede Person, die mal sich damit beschäftigen möchte und einfach mal offen ist für Veränderung.
Offen sein für Veränderung, für einen achtsamen Umgang mit Grenzüberschreitungen, die sich leider nicht vermeiden lassen, mit denen grenzüberschreitende Personen aber sehr wohl konfrontiert werden können. Bevor sich alle Menschen an einen respektvollen Umgang miteinander gewöhnen dürfen, haben wir wohl noch einen langen Weg vor uns. Umso wichtiger ist es, dass es geschützte Räume gibt, in denen wir uns einfach wohlfühlen und uns ungefiltert zeigen können. Auch unsere nächste Interviewpartnerin möchte mit ihrem Fitnessstudio einen solchen Ort schaffen. Wir sprachen mit Jasmin Kierstein über das My Sport Lady im Glockenbachviertel, eines der ältesten Fitnessstudios für Frauen in Deutschland.
Ja, hallo erstmal. Ja, ich habe das vor 40 Jahren gegründet, geliebtes My Sport Lady, weil ich wollte einen Raum für Frauen schaffen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ganz so sein können, wie sie sind. Und ja, und ich glaube, das ist mir jetzt auch gelungen, weil wird auch total gut angenommen von den Frauen.
Ist das Studio auch zugänglich für non-binäre Menschen oder Transpersonen?
Also wir wollen ja bei uns, weil es ja ein ganz exklusives Frauenstudio ist, kommen jetzt halt natürlich keine Männer rein. Und manchmal ist das auch nicht so ganz eindeutig. Und deswegen rede ich da mit den Einzelnen, wie die Situation ist und warum sie jetzt gerade zu uns kommen, ob das reinpasst. Und bin natürlich da auch offen für alle.
Welche Angebote können denn bei euch in Anspruch genommen werden?
Bei uns gibt es halt sehr, sehr viele Kurse. Der ist sehr, sehr beliebt, der Kunstbereich, also von Zauberkursen wie Hot Iron, das ist zum Beispiel für die Muskeln, oder Bodystyling wird sehr gut angenommen. Wir haben natürlich auch Pilates und Yoga hat so seinen ganz großen eigenen Raum. Verschiedene Trainings für den Rücken, Bauch, Beine, Po, dann aber auch so Bootcamps oder HIIT mit Intervalltraining, Circuit. Also einfach, das verändert sich auch immer wieder mit dem Zeitgeist, was den Frauen gerade wichtig ist. Momentan auch Cycling-Kurse sind sehr beliebt. Ja, einfach alles, womit man den Körper trainieren kann. Und dann natürlich halt die Fitnessgeräte, die also auch sehr, sehr wichtig sind für die Muskulatur, den Aufbau vom Körper, dann auch um Knie, Rücken, Schulter, Nackenprobleme vorzubeugen. Gegen Osteoporose natürlich auch das Krafttraining. Auch die Sauna wird sehr gut angenommen. Wer jetzt mal keine Lust auf Sport hat, einfach sich relaxen will, der geht bei uns in die Sauna, entspannt sich da. Da haben wir auch eine Dampf-Bio-Sauna, dann einen schönen Ruheraum, wo man sich hinlegen kann, Beine hoch, eine Zeitschrift lesen oder entspannen. Wir haben auch einen Spa-Bereich für Massagen, für Medizin, also auch nochmal Entspannung. Und wo wir jetzt halt sehr dran sind, ist der Aufbau unseres Gesundheitsbereichs, also was wir schon seit vielen Jahren haben, über 20 Jahre die Osteopathie-Praxis. Wir haben eine Hebammenpraxis, eine Ayurveda-Praxis mit einer Heilpraktikerin und jetzt mit meiner Tochter Jessica, die ist Ärztin, haben wir die Praxis für Weiblichkeit, wo wir uns auf Zyklusberatungen spezialisieren. Ganz viel Zweifel. Wir haben so viele Bereiche, zum Beispiel auch die Kinderbetreuung, die ist sehr beliebt. Da haben wir hauptsächlich Babys. Da gibt es dann mit der Hebamme die Rückbildung, Geburtsvorbereitung. Ja, also wir haben auch eine wunderbare Kochschule gegründet vor 10 Jahren, die für uns kocht und uns
frisches Essen ins Studio bringt. Das geben wir dann aus. Mittagessen für die Mitglieder der Feier, auch was Frisches und Gesundes zu essen haben. Und nebenbei läuft die Kochschule für Events und exklusive Kochkurse. Koch dich glücklich heißt es. Ja, und ansonsten, was wir hauptsächlich anbieten, ist eine wunderbare Atmosphäre, in vollkommener Entspanntheit und mit einem wunderbaren Ambiente. Blumen überall, kleiner Garten und das alles mitten im Glockenbachviertel. Okay, von da inspirieren ließ mit Aerobic und mich total ausgepowert habe. Aber dann kamen meine Kinder, dann brauchte ich eine Kinderbetreuung. Dann brauchte ich Entspannung, weil ich mich überfordert habe. Dann kam das Yoga. Dann bin ich nach Indien. Da musste ich mich besser ernähren. Dann kam das Ayurveda und so ging es immer weiter. Und dann wollte ich mehr kochen. Dann kam die Kochschule und die Gesundheit natürlich. Ja, also da bin ich eigentlich total dankbar, dass ich diesen Platz in Glockenbach habe. Das ist ein schöner Hinterhof, ganz in der Nähe vom Gärtnerplatz. Und den haben wir halt schon jetzt 40 Jahre und auch lange weiter für uns gesichert. Und dass wir einfach da so da sein können und einfach so einen wunderbaren Ort für Frauen schaffen konnten. Bin da auch wirklich total dankbar.
Was wünschst du dir denn im Bereich Sport für weiblich gelesene Menschen?
Ja, also ich wünsche mir für die Frauen, dass sie auf sich hören, auf ihre Bedürfnisse, wie es ihnen gerade geht. Also dass wir zum Beispiel, wenn man jetzt sowieso schon den ganzen Tag gepowert hat, nicht noch weiter powert bis zum Umfallen, sondern sich dann vielleicht mehr in einen Entspannungskurs begibt. Oder aber, dass jetzt die vielleicht nur Yoga machen, auch mal ihre Muskulatur, ein Krafttraining aufbauen, dass man einfach so ganzheitlich sich wahrnimmt und reinspürt, was brauche ich denn jetzt auch gerade? Was braucht mein Körper? Was nährt mein Körper? Da gehört natürlich auch die Ernährung dazu. Esse ich jetzt lieber was Warmes, was einfach halt auch mehr kräftigt und nährt? Und nehme ich mir auch die Zeit fürs Essen? Nehme ich mir die Zeit für mich? Weil ich habe halt auch oft gehört, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, das Training, weil ich muss nur meine Familie versorgen und ich muss mich um meinen Mann kümmern. Ich habe so viel in der Arbeit. Da kommen vielleicht auch nicht die Eltern dazu. Also wir sind schon sehr gefordert als Frau. Aber ich habe halt für mich gelernt und auch jetzt aus der Erfahrung mit den tausenden Frauen, die schon bei uns waren oder sind, dass es so wichtig ist, dass wir auch eine Zeit für uns haben und die auch wertschätzen, dass wir uns da wichtig genug nehmen und sagen, das ist meine Zeit und das auch verteidigen. Also viele sagen auch, das steht ganz fest in meinem Terminkalender und da lasse ich mich nicht abbringen. Und das versteht dann auch meine Familie, meine Kinder, weil sie wissen, ich komme dann gestärkt wieder nach Hause und kann dann auch für sie da sein. Und das ist eigentlich, was unser Platz auch macht. Ja, das wünsche ich mir, dass wir das selber ein Gefühl dafür bekommen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Ein Gefühl für sich bekommen, sich auspowern, zur Ruhe finden, mit Gleichgesinnten zusammen sein. Auch auf dem Women's Circus, der diesen Samstag auf dem Wanderzirkus stattfinden wird, steht das im Zentrum. Wir sprachen mit Gloria zunächst über die Entstehung der Veranstaltungsreihe.
Der Wanderzirkus entstand vor über 10 Jahren mittlerweile. Unser Ziel ist es, Platz für Träume, Kunst und Kultur zu schaffen. Und da das Platzangebot in München wie in vielen anderen Städten sehr begrenzt ist, haben wir uns dazu entschlossen, einen im wahrsten Sinne des Wortes Wanderzirkus zu kreieren. Und so wandern wir durch München und bespielen ungenutzte Flächen für einen bestimmten Zeitraum und verwandeln so ungenutzte Flächen für eine begrenzte Zeit in ja eine pulsierende Ader des Lebens. Und im vergangenen Jahr kam zu unserem Kulturangebot eine weitere Veranstaltung, der Women-Zirkus, hinzu. Der Women-Zirkus ist ein Tag für uns Frauen, für Verbindung, für Austausch und Gemeinschaft. Und es ist auch eine wunderbare Gelegenheit, um uns wieder mehr mit uns selbst zu verbinden. Wir schöpfen neues Wissen und wir entfalten unsere weibliche Kraft.
Wie kann man sich so einen Women-Zirkus denn genau vorstellen?
Es geht unter anderem um Fragen, wer bin ich, wie ticke ich, wie funktioniere ich, was tut mir gut, was darf ich loslassen, was hilft mir dabei, selbstbestimmt durch das Leben zu gehen. Und wir werden beginnen mit Meditationen, mit Atemübungen, um uns mit uns selbst zu verbinden. Und wir lernen Heilpflanzen kennen. Es wird auch eigenes Räucherwerk hergestellt werden. Und in Workshops und Talks geht es dann um unsere Anatomie. Wir sprechen über Tabuthemen und auch um das selbstbestimmte Frausein. Im Frauenkreis und im Amazonendance zum Abschluss, da lassen wir unserer weiblichen Energie dann nochmal freien Lauf und einfach sein.
Warum brauchen wir denn überhaupt exklusive Räume allein für Frauen?
Mit dem Women's Circus gibt's nun seit letztem Jahr ein ganz eigenes Format, ein kleines Festival ganz für Frauen und damit einen weiteren Safe Space für Frauen in München, weil gerade in so umbrüchigen und stürmischen Zeiten wie jetzt ist es umso wichtiger, Orte der Ruhe und auch der Geborgenheit zu schaffen. Und ja, getreu unserem Motto von Wanda, wenn nicht jetzt, wann dann, entschlossen wir uns dazu, einen Tag ganz für und rund um Frauen zu gestalten und ihnen zu widmen. Ich spreche jetzt zwar immer wieder von Frauen, aber gemeint sind alle Frauen, alle Arten von Frauen, jene Mädchen, die zu Frauen werden und auch jene Menschen, die sich weiblich fühlen. Und ja, ich selbst, ich erinnere mich auch noch so gut zum Beispiel an diesen Moment, als ich meine erste Periode bekam. Zu dem Zeitpunkt war meine Mama schwer krank und konnte mich nicht unterstützen in dieser Situation und auch in dieser Hilflosigkeit. Und ich hätte es mir so sehr gewünscht, einfach, dass es einen Menschen an meiner Seite gibt in diesem Umbruch, der mich begleitet, den ich all meine Fragen stellen hätte können ohne Scham, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ja, also mit meinem Vater und meinem Bruder habe ich nicht darüber gesprochen. Das war quasi ein rotes Tuch. Das war so schambehaftet einfach. Und umso mehr bestärkt es mich, Teil dieses Projekts zu sein, Teil des Women's Circus zu sein, um ein Stück dazu beizutragen, dass wir Frauen und auch werdende Frauen und alle Menschen, die sich weiblich fühlen, einen Ort haben der Gemeinschaft, des Austauschs, ohne diskriminierende oder ächtende Blicke und Kommentare zu ernten, ohne Tabus, ohne Begrenzungen, so ein offener Raum, der uns Halt und aber auch Unterstützung gibt. Ich würde sogar sagen, ein Ort, der uns beflügelt wieder in die Welt gehen lässt. Und ja, wir können so anderen näher kommen und wir dürfen auch uns besser verstehen lernen. Ja, ein offener Raum, der uns Halt und Unterstützung gibt und an dem wir uns selbst näher kommen dürfen und uns selbst besser verstehen lernen und uns selbst auch umarmen und lieben können. Denn so wie wir sind, sind wir so einzigartig und so wertvoll. Und dieser Tag, der Women's Circus am 27. Juli, ist ein Anlass, das auch gebührend zu feiern. Wir freuen uns drauf.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung aus der Sendereihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken angelangt. Sollten Sie sich über die einzelnen Projekte näher informieren wollen, finden Sie alle Gespräche in voller Länge auf unserer Webseite lora924.de zum Nachhören abgelegt oder schauen Sie einfach an den entsprechenden Orten sowie deren Webseiten vorbei. Am 15.8. geht's das nächste Mal bei Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken weiter mit den Themen positive Psychologie, Selbstwirksamkeit, wie mit schlechten Nachrichten umgehen, positiver Journalismus und psychische Erkrankungen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem LoRa-Programm. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns treu.
Sie hörten die Sendereihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken. Diese wurde gefördert durch die Stiftung für seelische Gesundheit.